Herzlich willkommen zu einem Vortrag zum sechsten Gebot. Die Sexualmoral der Kirche habe ich diesen Vortrag überschrieben, obwohl das sechste Gebot ja eigentlich erstmal nur heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. In einer Betrachtung der zehn Gebote wird nämlich meistens unter der Überschrift das sechste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, alles zusammengefasst, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat, ohne dass die direkte Verbindung zur Ehe dann auch deutlich wird. Vielleicht kommt es daher, dass die Kirche den Ruf hat, sexualfeindlich zu sein. Aus dem Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, scheint etwas Ähnliches geworden zu sein wie, du sollst überhaupt keinen Sex haben. Aber in Wirklichkeit bleibt es dabei. Im Mittelpunkt des sechsten Gebotes steht auch weiterhin die Ehe. Und diese höchste Form der menschlichen Beziehung soll geschützt werden. Und der Weg dorthin. Alle Sexualnormen der Kirche haben hier ihren Ursprung und ihre Berechtigung. Dieser Zusammenhang ist aus dem verkündeten Glauben weitestgehend verschwunden, auch wenn die Verbindung intuitiv noch spürbar ist. Die Sexualnormen der Kirche scheinen irgendwie so im luftleeren Raum zu schweben. Scheinbar existieren sie nur deshalb, weil sie von der Kirche irgendwann einmal so festgelegt wurden. Normen haben aber niemals ihre Berechtigung nur deshalb, weil sie existieren. Alle Gebote und Vorschriften der katholischen Kirche haben eine Absicht, und zwar das Glück der Menschen zu sichern, die sich an die Gebote halten wollen. Es wird also Zeit, die verborgene Verbindung zwischen Glück, Liebe, Ehe und der Sexualmoral der katholischen Kirche wieder hervorzuheben. Das möchte ich in diesem Vortrag tun und eventuell dann noch in einem zweiten, in verschiedenen Aspekten hervorheben. Aber fangen wir erst einmal an, indem ich noch einmal, mir ist es sehr wichtig, ich habe das schon in anderen Vorträgen getan, nochmal betone, was der Grund der Moral, der Moraltheologie, der Moralvorschriften überhaupt ist. Bevor wir uns nämlich dem sechsten Gebot zuwenden, möchte ich daran erinnern, dass die Grundlage aller christlichen Moral nicht die Tatsache ist, dass Gott, Jesus oder die Bibel oder die Kirche Normen verkündet. Eine solche Einstellung nennen wir positivistisch, von lateinisch ponere, setzen, stellen, legen. Hat also nichts mit positiv zu tun, sondern damit, dass ein Gebot allein schon dadurch gerechtfertigt geglaubt wird, weil eine Autorität diese moralische Norm erlassen und festgelegt hat. Viele, sehr viele Menschen glauben, genauso würde Religion funktionieren. Gott erlässt Gebote, weil er eben ein Gebotsfanatiker ist. Und diese Gebote werden nicht hinterfragt, weil sie ja von Gott stammen. Dass jedes der zehn Gebote keine willkürliche Festlegung Gottes ist, sondern alle einen Sinn haben, ein Gut schützen und somit den Menschen gut tun sollen, ja, wirklich auch gut tun, ist heute leider nur selten bekannt und wird gar nicht mehr geglaubt. Wenn, in Anführungszeichen, der Vatikan mal wieder eine Norm in Erinnerung ruft, beschweren sich alle. Damit würden Denkverbote erlassen, weil sie glauben, der Vatikan denkt nicht, sondern verkündet nur. Aber tatsächlich ist jede Norm, ich betone, jede Norm, vernünftig und gedanklich überprüfbar. Oder sie sollte fallen gelassen werden. Es gilt also, jede christliche Moral hat ihren Grund nicht in der Autorität Gottes, sondern in der Wirklichkeit. Das Gut in unserer Wirklichkeit soll geschützt und bewahrt werden, also eine umfassende Bewahrung der Schöpfung, nicht nur im Sinne von Ökologie. Ja, die gesamte Moral der Kirche dient einzig und allein dem Glück und Wohl und dem Heil, dürfen wir nicht vergessen, und dem ewigen Heil des Menschen. Und das gilt auch und gerade für die Sexualmoral. Sie will nichts anderes als eine erfüllte Sexualität. Und das wäre eine Sexualität, die dem Menschen wirklich Freude macht, die ihm gut tut, ihm zum Heil gereicht und ihn zum Glück führt. Dagegen stehen Dinge wie zum Beispiel Kasuistik oder Fundamentalismus. Und auf der anderen Seite, im positiven Sinne, das Naturrecht. Das muss ich auch noch mal einmal kurz erklären. Wer in einem alten Beichtbüchlein, zum Beispiel dem sogenannten Jone, das ist eigentlich der Autor des Buches, aber es wird im allgemein so genannt, der Jone, von 1914 nachschaut, also schon deutlich älter. Der findet dort eine kaum übersehbare Sammlung von Anweisungen und Bestimmungen, geordnet nach den 10 Geboten. Aber es ist eben nur eine Sammlung von Vorschriften, keine Erklärung, warum es diese Gebote gibt. Man kann darin ein Versäumnis der Kirche sehen. Über Jahrhunderte, so scheint es, wurden Gebote nur weitergegeben. Alles nur inzwischen verstaubte Tradition, heißt es heute manchmal. Aber das wäre ein vorschnelles Urteil. Denn die Kirche, und damit meine ich in diesem Fall zum Beispiel die Theologen, die Priester, die Bischöfe, die Lehrer, antworten, so wie ich es jetzt ja hier auch tue, auf die Fragen, die an sie gerichtet werden. Fragen, die die Zeit hat. Lange Zeit war aber alles, was mit Ehe und Sexualität zu tun hatte, im Bewusstsein der Menschen völlig klar und eben nicht fraglich. Auch heute erhalte ich zahlreiche Anfragen, oft per E-Mail, ob diese oder jene sexuelle Praxis in Ordnung sei. Die fragenden Menschen sind oft gar nicht an einer grundsätzlichen Klärung interessiert oder an einer Begründung oder Herleitung, sondern wollen nur Gewissheit, dass sie nicht sündigen. Eine solche Einstellung nennen die Theologen und auch die Juristen Kasuistik. Für jeden Fall, daher das Wort Kasuistik von Kasus, der Fall, für jeden Fall eine eindeutige Handlungsanweisung. Das erspart natürlich auf der einen Seite eigenes Denken und gibt Verantwortung ab, ist aber in vielerlei Hinsicht auch praktisch und hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue jemand anderen und wenn ich ihn frage, ist das in Ordnung, dann glaube ich ihm, wenn er sagt, das ist so. Allerdings kann es auch ein bisschen abdriften und wenn wir lange Zeit nicht mehr fragen, warum ist überhaupt etwas so, dann können wir dann irgendwann, falls wir mal selbst danach gefragt werden, noch keine Antwort mehr darauf geben. Die mosaischen Gesetze, also die Gebote des Mose, des Alten Testamentes, sind zum Beispiel eine solche kasuistische Gebotssammlung, die allein deswegen befolgt werden sollte, weil sie von Gott stammt. Wir Christen allerdings halten uns nicht mehr, zumindest nicht in jeder Hinsicht, an das mosaische Gesetz. Jesus hat uns Freunde genannt und nicht Knechte. Bei Johannes heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ermöglicht uns Christen, Gut und Böse eigenständig zu erkennen, indem wir einen Blick auf die Wirklichkeit richten und nicht alleine auf die erlassenen Vorschriften. Allerdings sollte man zwischen dem mosaischen Gesetz, also dem Gesetz des Mose, und dem göttlichen Gesetz unterscheiden. Das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, ist nicht überholt. Es ist für alle Zeiten gültig. Und bevor wir also sagen, ich verstehe es nicht und deswegen halte ich mich nicht dran, sollten wir sagen, ich verstehe es nicht, erklär es mir. Ich möchte es gerne selber begreifen, denn es muss ja gut sein und gut begründet sein, denn es stammt von Gott. Ein Gottesbild, das Gott als absolutistischen Gesetzgeber sieht, der nur Gehorsam verlangt, ist nicht katholisch. Ein solches Bild ist in vielen fundamentalistischen Kreisen noch verbreitet. Das simple Aufstellen von Geboten und Verboten, ohne sie begründen zu müssen, erspart halt auch heute noch eigenes Denken. Angeblich stehen ja sämtliche Moralvorschriften in der Bibel drin und sind somit ausreichend begründet, wenn es Gottes Wille ist. Mit dieser Begründung rechtfertigen zum Beispiel die Zeugen Jehovas die Ablehnung von Bluttransfusionen und die Adventisten die Ablehnung des Sonntags als Feiertag. Weitere Begründungen sind über den Nachweis hinaus, dass es doch Gott angeordnet hat, nicht mehr nötig und auch zum Teil gar nicht erwünscht. Für uns Katholiken ist Gott aber anders. Seine Hilfe zu einem erfüllten Leben besteht nicht darin, dass er überall Verbotsschilder aufstellt und Wegmarkierungen anbringt, sondern dass er uns die Augen öffnet und unsere Sinne schärft, damit wir den Weg selber erkennen und Schluchten und Treibsand und Sackgassen vermeiden, weil wir Gefahren verstehen und Gutes erkennen können. Unser Blick sollte sich also nicht allein in die Anweisungen Gottes vertiefen. Das dürfen wir gerne tun, herzliche Einladung dazu, sondern immer auch auf die Wirklichkeit richten. Nicht das Auswendiglernen von Geboten, sondern das Verstehen von Zusammenhängen ist wichtig, was uns wirklich hilft und was uns vor allem in die Lage versetzt, Auskunft zu erteilen, wenn wir danach gefragt werden. Und gerade in der heutigen Zeit werden wir danach gefragt. Und gerade ganz besonders im Zusammenhang mit der Sexualmoral. Das Ziel der katholischen Sexualmoral ist der Weg zur erfüllten Sexualität. Das mag überraschen, weil oft genau das Gegenteil der Kirche unterstellt wird, aber ich betone es nochmal, die katholische Sexualmoral will helfen, eine erfüllte Sexualität zu finden. Aber ich muss es natürlich ein bisschen erklären. Vor einiger Zeit wurde ich zur Sendung Sex nach 9 auf der Radio Brandenburg Welle Radio 1 zur katholischen Sicht der Sexualität interviewt. Die Sendung Sex nach 9 fand auch übrigens genau 6 Minuten nach 9 statt, wurde sie gesendet. Inzwischen ist die Sendung abgesetzt worden, aber ich glaube, daran bin ich nicht schuld. Ich gebe zu, dabei habe ich damals keine allzu gute Figur gemacht. Ich hatte übersehen, dass mein Beitrag maximal 90 Sekunden dauern durfte und die waren um, noch bevor ich einen Faden gefunden hatte. Dabei hatte ich mir vorher diesen, jetzt folgenden, meiner Meinung nach schönen, Gedankengang zurechtgelegt. Bei der katholischen Sexualmoral, wollte ich damals sagen, wird oft nur das gesehen, was verboten ist. Aber kaum das, was durch die Verbote geschützt werden soll, nämlich eine erfüllte Sexualität. Wie immer muss man jedoch sich darüber klar werden, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, bevor daraus Gebote, Normen und Moral abgeleitet werden. Wer nicht weiß, was Sexualität überhaupt ist, kann weder von einer erfüllten Sexualität sprechen, noch Vorstellungen entwickeln, wie eine solche denn zu erreichen ist. Erinnert euch, Moral ergibt sich aus der Wirklichkeit, nicht aus den Geboten und Verboten. Erst muss man also die Wirklichkeit verstehen, um daraus die Gebote abzuleiten. Sexualität ist, das habe ich in einer anderen Katechese einmal entfaltet, die Sprache der liebenden Beziehung. Eine erfüllte Sexualität bedeutet also, so wie eine erfüllte Sprache, dass diese mit dem besten Inhalt gefüllt ist. In diesem Fall also wirklicher Liebe und echter Hingabe. Das ergibt sich nicht von alleine. Denn jede Sprache, auch die Sexualität, kann auch für Unsinn oder sogar Zerstörung von Beziehungen missbraucht werden. Eine Sprache kann auch zum Selbstzweck werden. Man redet, weil man Freude am Reden hat, aber ohne wirklich etwas zu sagen. Smalltalk nennt man das, so wie man inhaltsleeren Sex als Small Sex bezeichnen könnte. Natürlich kann auch eine sinnlose Sprache lustig sein und Spaß machen. Es gibt da zum Beispiel diese geniale Szene des ferngesteuerten Nachrichtensprechers in Bruce Allmächtig, dem Kinofilm. Der redet einfach nur sinnloses Brabbelzeug vor sich hin. Sehr witzig. Aber diese Sprache ist eben nur noch spaßig und nicht mehr erfüllt. Und irgendwann wird auch der Spaß langweilig, weil er keine Beziehung mehr zum Inhalt und zur Person hat. Die katholische Moral will nun dabei helfen, dass aus der genialen Gabe der Sexualität und auch der sexuellen Lust nicht Small Sex wird. Die katholische Sexualmoral hat als Ziel eine erfüllte Sexualität. Natürlich ist die katholische Sexualmoral kein Kamasutra für besonders lustvollen Sex. Es geht ja auch hier nicht um eine Technik zur Luststeigerung, sondern um die Erfüllung. Wer Sexualität praktiziert, um seine grenzenlose Liebe zu vermitteln, findet die Erfüllung, die derjenige ewig sucht, der diese sexuelle Erfüllung lediglich durch technische Anleitungen und Luststeigerungsmittel erzwingen will. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Eine jede Norm der katholischen Sexualmoral will die sexuelle Erfüllung des liebenden Menschen schützen und bewahren. Denn diese liegt nicht in der Art und Weise, wie er Sex hat, sondern in dem Sinn, den er durch die Sexualität vermitteln will. Der grenzenlose Liebe und der Selbsthingabe. Bevor wir uns nun den einzelnen Gefahren widmen, die eine erfüllte Sexualität bedrohen, müssen wir, nachdem wir die vorbereitenden Überlegungen uns gerade vor Augen geführt haben, noch die letzte Frage beantworten. Was soll durch das sechste Gebot eigentlich geschützt werden? Nur die Ehe? Die Antwort ist nein, nicht nur die Ehe, sondern unsere Beziehungsfähigkeit überhaupt. Und damit sind nicht nur die Beziehungen gemeint, die wir von Mensch zu Mensch knüpfen, sondern auch die, die wir zu Gott haben. Alles, worauf es in dieser Welt ankommt, ist eine Frage unserer Fähigkeit zu lieben. Wenn wir versuchen, die Sprache des Leibes mit der Sprache der Liebe in Einklang zu bringen, damit wir zu höchster Beziehung zwischen den Menschen fähig bleiben, dann strahlt das aus, nach unten und nach oben. Nach unten, das bedeutet, weil derjenige, der zur höchsten Beziehung der Ehe fähig ist, auch die vielen kleineren Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, Begegnung, für wenige Augenblicke und Treue über Jahrzehnte leben kann, ist das, was wir in und mit der Ehe machen, entscheidend. Aber auch nach oben. Nach oben deswegen, weil derjenige, der zur höchsten Beziehung der unbedingten Liebe zwischen zwei Menschen fähig ist, gottähnlich wird. Und nicht erst irgendwann, sondern schon hier auf Erden. Eingeladen zum ewigen Hochzeitsmahl mit der größten Liebe, die es gibt. Vorehelicher Geschlechtsverkehr. Worauf sollen wir warten? Wohl kaum eine Norm der katholischen Moral wird so falsch verstanden, wie das angebliche Gebot vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr, also keinen Sex zu haben. Das liegt allerdings nicht nur an der religiösen Unkenntnis der Kritiker, sondern auch an der mangelnden Einsicht in das wahre Wesen des ehelichen Aktes bei denen, die die wartende Liebe verteidigen wollen. Auch die Verkündiger des christlichen Glaubens, also Priester, Bischöfe, Lehrer und Katecheten, haben manchmal eine gewisse Schuld daran, weil sie den Bereich der Sexualität in ihrer Verkündigung schlicht oder einfach auslassen. Nicht nur ein Mitbruder meinte zu mir, darüber könne man einfach nicht mehr predigen. Ein Versäumnis allerdings, das auch aus einer Hilflosigkeit geboren wird. Viele verstehen selbst nicht mehr so richtig, was eigentlich zu verkündigen wäre. Der eheliche Akt, also der Geschlechtsverkehr, wird oft begriffen als etwas, das man eben noch nicht tut, solange man nicht miteinander verheiratet ist. Das klingt ein bisschen dünn als Begründung. Das klingt so, als würde jemand die Norm aufstellen, bevor ihr nicht verheiratet seid, dürft ihr euch kein Auto schenken, vor allem kein Ferrari. Das tut man nicht. Das tut man erst, wenn man verheiratet ist. Und wenn jemand nachfragt, warum denn nicht, dann kommt allerhöchstens als Antwort, weil man das eben vorher nicht tut. Aber in einer Zeit, in der Autos billiger geworden sind und die Leute vermögender und man zudem erst heiratet, wenn man bereits über gutes Geld verdient, so könnten Kritiker dieser natürlich erfundenen Autonorm natürlich schnell einwenden, dass dieses Auto-Verschenken-Verbot aus einer anderen Zeit stammt und inzwischen durch die gesellschaftliche Realität überholt sei. Und damit hätten die Kritiker vermutlich auch recht. Der Fehler liegt jedoch in der Deutung des Begriffes ehelicher Akt. Denn damit ist keineswegs etwas gemeint, das erst in die Ehe gehört, das man vorher nicht tut. Sondern der eheliche Akt ist diejenige Ausdrucksweise von Liebe, die eine Ehe begründet. Die Pflicht, sich das Sakrament der Ehe vor einem Priester oder Diakon oder von mir ist auch Papst in der Kirche zu spenden, wurde erst im 16. Jahrhundert eingeführt, durch das Konzil von Trient. Sie ist also noch keine 500 Jahre alt. Zuvor wurde eine Ehe so geschlossen, wie es ihrem Wesen entspricht, durch die gegenseitige Willensbekundung der Eheleute und dann üblicherweise nachträglich auch durch den Segen des Priesters. Bis heute gilt, dass die Eheleute sich das Ehesakrament gegenseitig spenden. Nicht der Priester traut die Brautleute, sondern die beiden trauen sich. Und auch heute noch gilt, dass sie sich das Sakrament in extremen Notsituationen auch gegenseitig spenden können, wenn kein Priester erreichbar ist. Das ist ja auch einleuchtend. Das Eheversprechen richtet sich ja nicht an die Kirche oder an den Staat oder eine andere Obrigkeit, sondern an den Ehepartner. Ich will dich lieben, achten und ehren. Der Staat oder auch die Kirche schützen diesen Bund. Aber geschlossen wird er von den Eheleuten allein und füreinander. Nicht für den Staat und auch nicht für die Kirche. Und so, wie es bei Winnetou und Old Shatterhand heißt, wenn sie Blutsbrüder werden, entsteht auch der Bund der Ehe durch das gesprochene Wort und durch eine leibliche Besiegelung. Bei Winnetou und Old Shatterhand ist es das Einritzen der Haut und das Austauschen von Blut. Der eheliche Akt heißt also deshalb so, weil er den Bund der Ehe begründet, Siegel und Bestätigung Ausdruck der ehelichen Liebe ist und das gesprochene Wort wesensnotwendig ergänzt. Mit anderen Worten, wer mit einem anderen Geschlechtsverkehr hat, vollzieht das, was derjenige tut, der eine Ehe schließt. Aber die Kirche ist von der ursprünglichen Art der Eheschließung abgerückt. Warum wird heute die Ehe erst vor einem Priester beziehungsweise vor einem Standesbeamten gültig geschlossen? Eine klandestine Ehe, also eine Ehe, die heimlich oder zumindest nicht öffentlich geschlossen wurde, die war zwar auch vor dem Gesetz gültig. Aber was passierte, wenn einer der Ehepartner nachträglich bestritt, die zur Eheschließung notwendigen Handlungen tatsächlich vollzogen zu haben? Oder, was auch vorkam, wie wollte sich jemand wehren, dem von einer verschmähten Liebe diese Handlung einfach nachgesagt wurden und eine Ehe somit nur behauptet wurde? Ohne Zeugen für die Eheschließung führten heimliche Ehen zu zahlreichen Fällen von bewusster oder auch unbewusster Bigamie, also von Doppelehen. Zur besseren Beweisbarkeit wurden also zwei Trauzeugen verlangt. Um Widerraum Missbrauch zu vermeiden, musste jeweils ein Trauzeuge vom Mann und ein Trauzeuge von der Frau bestimmt werden. Und als sich auch dieses Modell als anfällig für Betrug und Unsicherheit erwies, wurde die öffentliche Eheschließung vor einem Amtsträger der Kirche verbindlich. Das nennen wir die Formpflicht. Die wurde durch das Konzil von Trient, wir haben es vorhin gehört, im 16. Jahrhundert verpflichtend gemacht. Bei der Einführung der Formpflicht, also der Pflicht, das Eheversprechen in einer bestimmten Form abzugeben, in diesem Fall vor zwei Trauzeugen und einem Geistlichen, ging es der Kirche also nur darum, die rechtlichen Folgen für eine Ehegemeinschaft zu sichern. In den meisten Fällen wurden so die Frauen vor der Willkür der Männer geschützt, weshalb die Ehe auch die lateinische Bezeichnung Matrimonium erhielt, was frei übersetzt so viel bedeutet wie Mutterschutz. Nun, für die Frage nach dem Sinn der Norm kein Sex vor der Ehe, ist diese Verschiebung der Eheschließung ganz wesentlich. Denn aus diesem kleinen historischen Rückblick wird deutlich, dass rechtlich gesehen eine Ehe erst mit der Zeremonie in der Kirche bzw. auf dem Standesamt geschlossen wird, aber diese Regelung dient nur dem Schutz der Ehepartner. Davon unberührt bleibt, dass vom Wesen her eine Ehe durch das gegenseitige Versprechen und dem Vollzug der Ehe, also dem Geschlechtsverkehr, begründet wird. Die Frage, warum dürfen wir eigentlich vor der Eheschließung keinen Sex haben, ist also falsch gestellt und eigentlich unsinnig. Richtiger ist die Frage, warum warten wir mit der Ehezeremonie, nachdem wir doch schon vom Wesen her eine Ehe eingegangen sind, als wir miteinander geschlafen haben? Die Frage, warum warten, wird zwar meist von den ungeduldigen Paaren an die Moral der Kirche gerichtet und fragt, warum sie mit der vollen Ausübung der Sexualität bis zur Ehezeremonie warten sollen, aber eigentlich muss die Kirche umgekehrt fragen, warum wartet ihr, die ihr doch schon durch euer Tun die Ehe begründet und im Privaten vollzogen habt, mit der öffentlichen Anerkennung? Warum verwehrt ihr eurer Beziehung und eurem Partner die Rechtssicherheit, die durch eine Eheschließung begründet wird? Natürlich, durch diese Gegenfrage ist die Situation noch nicht geklärt, aber eine wichtige Änderung des Blickwinkels vorgenommen. Vermutlich werden junge, oft sehr, sehr junge Paare antworten, dass sie sich ja noch nicht sicher sind, eine solche rechtliche Beziehung einzugehen. Aber da müsste man antworten, Aber ihr seid doch eine solche Beziehung schon eingegangen. Ihr habt euch einander geschenkt, als ihr miteinander geschlafen habt. Wieso denn, wenn ihr euch noch nicht sicher seid? Oder man bekommt als Antwort, dass sie noch in einer unsicheren Lebenssituation sind, zum Beispiel noch in der Ausbildung oder im Studium. Und wiederum müsste die Gegenfrage lauten, aber die Eheschließung dient doch gerade diesem Zweck, euch die nötige Sicherheit zu geben. Gelegentlich wird auch noch darauf hingewiesen, dass Brautpaare eine entsprechende Feierlichkeit noch nicht finanzieren können oder Zeit für die Vorbereitung brauchen. Aber würde ein Abiturient sein Abitur verschieben, nur weil er sich im Moment noch keinen Anzug für die Abiturfeier leisten kann? Eine solche Akzentverschiebung legt dann doch nur noch Wert auf die äußere Hochzeits- oder Abiturfeier und opfert ihr das Eigentliche. Es gibt noch eine andere Antwort auf die Frage, warum wartet ihr mit der rechtlichen Eheschließung und mit der gegenseitigen Gewährung des Rechtsschutzes für die Ehe? Und diese Antwort leugnet die ehebegründende Wirkung des Geschlechtsverkehrs. Es war doch nur ein Vergnügen. Keiner von uns wollte mit dem Sex eine Eheschließung besiegeln, also müssen wir sie auch nicht rechtlich vollziehen. Aber mit dieser Ansicht sind wir auf einer Ebene, die der Moral eigentlich zugrunde liegt, nämlich die Frage nach der Wirklichkeit. Ist es möglich, Zärtlichkeiten umzufunktionieren, dem Geschlechtsverkehr eine andere, also eine selbstdefinierte Bedeutung zu geben? Aus der ehebegründenden Handlung, dem ehelichen Akt, etwas zu machen, das man nur noch zum Spaß miteinander tut oder vielleicht sogar zum Kennenlernen? Dieser Frage bin ich an verschiedenen Stellen nachgegangen. Das Fazit einer unvoreingenommenen Betrachtung des Wesens der Sexualität und auch der Stufenleiter der Sexualität hat ein anderer, nämlich Arthur Miller, in seinem Bühnenstück Hexenjagd durch den Mund von Elizabeth Proctor, einer Figur in dem Stück, so ausgedrückt. Sie wirft ihrem Mann vor: Du hast eine falsche Vorstellung von jungen Mädchen. In jedem Bett wird ein Versprechen gegeben, ausgesprochen oder unausgesprochen. In jedem Fall ist es ein Versprechen. Und deshalb macht sie sich jetzt Hoffnung, sagt Elizabeth Proctor. Und sie hat etwas sehr Wahres ausgesprochen, durch den Autor Arthur Miller in dem Bühnenstück Hexenjagd. Das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung. Auch bei dieser von nur ganz wenigen Menschen wirklich verstandenen Vorschrift geht es nicht nur um eine isolierte Moralvorstellung, die einfach nur tradiert, also überliefert worden ist. Sondern auch bei dieser Norm soll das Wohl des Menschen, also die erfüllte Sexualität, geschützt werden. Allerdings haben wir uns inzwischen den Blick dafür verstellt, um das wirklich intuitiv zu erfassen. Wir denken dafür leider noch zu technisch und meinen, es sei nur eine Art biologischer Schalter, den wir umlegen, wenn wir verhüten. Angeblich bliebe doch das sexuelle Leben davon unberührt. Einmal abgesehen davon, dass das schon allein hormonell nicht ganz korrekt ist, je nach Verhütungsmethode. Sexualität ist eben nicht nur eine Technik. Und der angebliche Schalter, der umgelegt wird, von fruchtbar auf unfruchtbar, hat eine enorme inhaltliche Bedeutung. Und das, was die Sexualität erfüllt, ist doch gerade der Inhalt. Tatsächlich glauben wir, dass die Sexualität eine ganz andere Tiefe bekommt, wenn sie offen bleibt für die Mitwirkung an der Erschaffung von neuem menschlichen Leben. Natürlich wirkt sich die unverhinderte Fruchtbarkeit nicht technisch auf die sexuelle Lust aus. Aber sie gibt allem, was sich die Eheleute aus Liebe gegenseitig schenken, einen tieferen Sinn. Aus geschenkter Liebe wird neues Leben. Letztlich ist es eben dieser Sinn, der die Erfüllung der Sprache und damit auch der Sexualität bewirkt. Aber ich gebe zu, das ist kein Argument, sondern eine Erfahrung. Sinn, Schönheit und Erfüllung lassen sich eben nicht argumentativ darlegen. Wer sich aber auf das Zusammenwirken von menschlicher und göttlicher Liebe einlässt und die Einheit von körperlicher und spiritueller Ekstase erfahren möchte, kommt ohne die Frage nach diesem Sinn nicht weit. Wenn wir uns diese Wirklichkeit einmal näher anschauen, dann können wir erkennen, dass es eben nicht nur darum geht, den Geschlechtsakt auf die Produktion von Nachkommen zu reduzieren. Oft hört man nämlich aus dem Mund derer, die die katholische Moral rechtfertigen wollen, dass die eigentliche Begründung für das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung sei, jeder Sex diene letztlich nur dem Zeugen von Kindern. Ansonsten sei Sex Sünde. Aber nichts liegt der katholischen Lehre ferner als dieser doch eigentlich leibfeindliche Gedanke, der zwar zu manchen Zeiten in der christlichen Gesellschaft Verbreitung gefunden hat, aber vornehmlich außerhalb der katholischen Kirche. Vielmehr ist der Sex in der Ehe gleichermaßen Mitteilung der Liebe, Stärkung des Ehebandes, Freude des anderen und selbstverständlich auch erlaubt, wenn die Eheleute vorübergehend oder auch dauerhaft keine Kinder zeugen können. Sonst wäre Sexualität, Sex, Geschlechtsverkehr im Alter oder an den unfruchtbaren Tagen der Frau ja nicht erlaubt. Ein ziemlich abwegiger Gedanke. Aber warum lehnt die katholische Kirche Verhütung dann ab? Wer einmal mit Menschen gesprochen hat, die gerne Kinder in ihrer Ehe haben möchten, aber aus verschiedenen Gründen dazu nicht in der Lage sind, weiß, dass die Fruchtbarkeit ein so hohes Gut ist, ein Geschenk, dass die Unfruchtbarkeit zu einer kaum zu bewältigenden Belastung einer Ehe werden kann. Die Kirche sagt nun, dass ein solch hoher Wert nicht mit medizinischen, chemischen oder mechanischen Mitteln wie eine Krankheit bekämpft werden darf. So geht man nicht mit einem Geschenk um. Die Kirche verbietet nicht Sex in unfruchtbaren Zeiten. Selbst wenn die Unfruchtbarkeit durch die Einnahme von Medikamenten herbeigeführt wurde, zum Beispiel aus anderen Gründen. Vielmehr ermahnt die Kirche die Eltern, die Zahl ihrer Kinder und den Zeitpunkt der Schwangerschaften verantwortungsvoll selbst zu bestimmen und empfiehlt dabei alle Methoden, die die Fruchtbarkeit von Mann und Frau nicht wie eine Krankheit ausschalten. Die Unauflöslichkeit der Ehe. Im Grunde ist die Frage, ob eine Ehe geschieden werden kann, keine Frage der Sexualmoral. Genauso wenig ist die Frage, ob man die Zahl Pi mit einem ganzzahligen Bruch ausdrücken kann, auch keine Frage der mathematischen Moral. Entweder es geht oder es geht nicht. Einem Schüler, der die Zahl Pi einfach aufrundet, dies als Fehler anzustreichen und es ihm für zukünftige Klassenarbeiten zu verbieten, ist auch keine Frage der Moral. Obwohl es sich um ein Verbot zu handeln scheint. Die Frage, ob eine Ehe geschieden werden kann, ist eine Frage, ob es zum Wesen der Ehe gehört, unauflöslich zu sein. Und die Antwort ist einfach. Für eine christliche Ehe gehört die Unauflöslichkeit wesentlich dazu. Eine Ehe, die nur auf Zeit geschlossen wird, mag eine gültige staatliche Ehe sein, vielleicht auch eine orthodoxe oder protestantische Ehe oder sonst eine, aber sie ist keine christliche Ehe nach Auffassung der katholischen Kirche. Menschen, die Sex nur so zum Spaß haben wollen, glauben, sie könnten selbst definieren, was mit der Sexualität und dem Geschlechtsverkehr gemeint sei. Das Gleiche glauben diejenigen, die eine Ehescheidung für angebracht halten, wenn die Eheleute ihre Ehe nicht mehr fortsetzen wollen. Sie definieren selbst, wie eine Ehe beschaffen sein soll, auflösbar oder unauflöslich. Aber letztlich ist das keine Frage der Moral, also ob Gott oder die Kirche es so festgelegt haben, sondern eine Frage, ob wir mit Blick auf die Realität, also die Wirklichkeit, erkennen können, dass zur Ehe auch die Unbedingtheit und die zeitliche Unbegrenztheit dazugehören. Nach unserer Auffassung ist die Ehe die höchste Form der Beziehung zwischen zwei Menschen und Bild der Beziehung Gottes zu uns. Eine Ehe auf Zeit oder Abruf ist aber mit Sicherheit nicht die höchste Form. Es gäbe also noch die höhere Form der unauflöslichen Ehe. Genau nur diese aber meinen wir, Katholiken, wenn wir Ehe sagen. Klar, das bedarf einer längeren Erklärung und Erwägung. Das gehört aber in eine andere Katechese. Die Katechese zur grundlegenden Frage, was ist eigentlich die Ehe? Fassen wir zusammen. Das sechste Gebot dient dem Schutz der Ehe und der Familie. Eine Ehe kann heutzutage durch viele Dinge bedroht und zerstört werden, nicht nur durch eine verirrte Sexualität. Wir dürfen mit unserem Blick auf die Sexualmoral der Kirche nicht übersehen, dass das sechste Gebot von uns noch mehr erwartet, nämlich auch das aktive Schützen und Unterstützen der bereits bestehenden Ehen. Was tun wir, um kriselnde Beziehungen zu stärken? Helfen wir, indem wir Mut machen, aufbauen, zuhören und Zeit haben? Leben wir vor, dass jede Beziehung auch durch Verzicht, Versöhnung und Hingabe lebt? Bete ich für Eheleute und Familien? Und auch unsere Sprache sollten wir überprüfen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir, ähnlich wie im Gottesdienst, bei Wandlung und Kommunion, in Hinblick auf die Ehe nicht nur über einen rein technischen Vorgang reden, sondern über etwas Heiliges. Die manchmal vorsichtige Sprache im Umschreiben und Andeuten dient der Wahrung des Heiligen, nicht etwa der Distanz zu Unheiligem. Sexualität ist nichts Unheiliges. Deshalb ist es auch nicht nötig, die Handlungen jetzt hier im Einzelnen zu besprechen und immer wieder nach erlaubt oder unerlaubt und deren Grenzen zu fragen. Wichtig ist zunächst das Wissen und Gewissen, beides gehört zusammen, das Denken und Empfinden der Eheleute. Das sollten wir, Priester und auch Theologen und Lehrer, schulen, also das Wissen schulen, das Gewissen, das Denken und das Empfinden der Eheleute schulen, vor allem durch die Betonung von Sinn und Schönheit der Sexualität. Wir alle sind von Gott zur Liebe berufen. Und diese Berufung schließt ausdrücklich auch unseren Leib mit ein. Wer um diese Gnade weiß und sie zu schätzen gelernt hat, der braucht eigentlich keine Gebote mehr. Wahre Liebe ist der beste Wegweiser zum Glück. In diesem Vortrag möchte ich einmal etwas grundsätzlicher überlegen, wie sieht es denn überhaupt mit der Sexualität und dem Glauben aus? Hat die Sexualität als biologische Erscheinung überhaupt irgendetwas mit Kirche, mit Glauben, mit Religion und vor allem auch mit Gott zu tun? Ich möchte beginnen, indem ich aus einem Buch zitiere von Joshua Harris. Das Buch heißt »Frosch trifft Prinzessin«. Dort stehen zu Beginn des Buches und auch jetzt am Anfang meines Vortrages ganz ungewöhnliche Sätze, die ich einfach mal zitieren möchte. Ich sage dann gleich, wenn das Zitat zu Ende ist, ist es ein bisschen länger. Dort heißt es, Gott feiert reinen Sex in der Ehe und lädt uns ein, das auch zu tun. Welche heiligere Form des Feierns haben wir schon als die körperliche Liebe, fragt Douglas Jones. Er schreibt, dass das Ehebett nicht nur ein Ort der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse sein sollte, sondern auch ein Ort, wo man sich an der geheimnisvollen Schönheit dieser Bedürfnisse erfreut. Warum hat es Gott wohl gefallen, uns mit weicher Haut, runden Brüsten, festen Muskeln, zum Ineinanderschlingen geeigneten Beinen und küssbaren Mündern zu erschaffen? Ja, warum? Die Antwort ist, uns zur Freude und ihm zur Ehre. Denn er ist sehr, sehr gut. Er hätte den Fortpflanzungsakt so kurz und langweilig wie ein Niesen machen können. Stattdessen hat er ihn zum größten Thrill aller Zeiten erkoren. Und wenn ein Mann und eine Frau sich an diesem Geschenk erfreuen und Gott dafür danken, dann geben sie ihm die Ehre. Sex wird zu einem wunderschönen Zwei-Personen-Lobpreis-Gottesdienst. Um ein tolles Sexleben zu haben, müssen wir begreifen, dass die Bibel Sex in keiner Weise als abstoßend oder sündig oder heikel ansieht, sondern dass wir Gottes ursprüngliche Idee von erfüllter Sexualität so sehr lieben müssen, dass wir den Umgang unserer Welt damit als Perversion erkennen. Genießt reinen Sex, ruft Gott praktisch in Sprichwörtern Kapitel 5, Vers 18 und 19 zu. Freue dich an deiner Frau, heißt es dort in der Bibel, die du jung geheiratet hast. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen, in ihren Armen kannst du dich selber vergessen. Berauschen, sich selbst vergessen? Das klingt nicht gerade nach Langeweile, oder? Gott legt uns nahe, uns am Körper unseres Partners zu erfreuen uns ganz hinzugeben, ohne Vorbehalte und ohne Rückversicherung. Hier endet jetzt das Zitat von Joshua Harris aus dem Buch Frosch trifft Prinzessin. Das als Zitat in einem katholischen Vortrag? Ja, weil das und nichts anderes auch die katholische und hoffentlich auch die allgemein christliche Sicht der Sexualität ist. Klar, in der Presse, im Fernsehen und in anderen Laberkreisen, von der Runde auf dem Schulhof über den Kaffeeklatsch bis hin zum Stammtisch, wird ein anderes Bild der Kirche verbreitet. Da sind die katholischen Spaßbremsen gegen alles, was Freude macht, am besten noch gegen die Sexualität selbst. Angeblich sagen die erzkonservativen Katholiken, gut, dass der Sex wenigstens noch eine Funktion hat, sonst wäre er wohl schon ganz verboten worden. Nun, es wird Zeit, damit ein wenig aufzuräumen. Fangen wir also an. Es scheint ausgemachte Sache, dass die katholische Kirche allergisch auf alles Sexuelle, Körperliche und Lustvolle reagiert. Die katholische Kirche ist scheinbar leibfeindlich. Warum? Weil sie nur aus alten Männern besteht. Deshalb verdirbt sie den jungen Leuten den Spaß. Sie will nichts von dem wissen, was Spaß macht. Und hat erwiesenermaßen, so heißt es, auch keine Ahnung davon. Wenn die Kirche sich verteidigen will und das leugnen will, was über sie erzählt wird, dann braucht man es gar nicht zuzuhören. Dass Kirche und Sexualität wie Feuer und Wasser sind, gehört zu den gesicherten Erkenntnissen der heutigen Zeit. Dagegen kann sich die Kirche nicht wehren. Weder sachlich, noch lautstark, nicht liebevoll und auch nicht, indem sie dieses Thema einfach totschweigt. Sie hat von vornherein verloren. Es sei denn, jemand will der Kirche glauben. Und für solche aufgeschlossene Leute ist dieser Vortrag. Für alle anderen macht er keinen Sinn. Was aber kann die Kirche machen? Gegen die, die sie als leibfeindlich und als Antisexkirche verleumden, Strafanzeige erstatten? Nein, vor Gericht werden wir Katholiken wohl kaum ziehen und es würde auch keinen Sinn machen. Es gibt einen viel besseren Weg. Den Stier bei den Hörnern packen und frisch, fromm, fröhlich und frei von unserer Sicht der Sexualität sprechen. Okay, es hat Zeiten gegeben, in denen das Sprechen von allem, was die Sexualität betraf, strengstens verpönt war. Und natürlich wollte man davon dann erst recht nichts in der Kirche hören. Leider hat in solchen Zeiten die Kirche nicht die Stimme besonders lautstark erhoben, sondern sich sehr oft den Strömungen der Zeit angepasst. Aber seien wir ehrlich, das tut sie auch heute nochmal. Und wir machen da oft mit. Im Nachhinein ist es vollkommen unmöglich, eine eindeutige Schuldzuweisung für solche Schwachzeiten der öffentlichen Moral vorzunehmen. War die Kirche damals Opfer oder Täter von leibfeindlichen Tendenzen? Wie auch immer. Inzwischen hat sich die eigentliche Sicht der Sexualität als Gottes geniale Gabe auch in der Theologie etabliert, spätestens seit Johannes Paul II. Und seinen Katechesen zur Theologie des Leibes. Das Lehramt der Kirche hat sich allerdings auch schon vorher, auch in frühesten Zeiten, von den Zeitgeistern der Leibfeindlichkeit die Sicht nicht vernebeln lassen. Auch schon früher ist der Kirche, der katholischen Kirche, vor allem die Leibfeindlichkeit suspekt gewesen. Thomas von Aquin zum Beispiel, im Hochmittelalter, verurteilt scharf die Verteufelung alles Sinnlichen und Leiblichen. Alles Sinnliche als Werk des Teufels zu verdammen, schreibt er, ist ein Laster der Unsinnlichkeit. Im 4. Jahrhundert, also noch lange davor, wurden alle Kleriker des Amtes enthoben, die sich der Leibfeindlichkeit geschuldig gemacht haben. Dort heißt es, wenn sich jemand der Speisen oder auch der Ehe enthält, und zwar nicht aus Askese, sondern aus Abscheu, oder weil er vergessen hat, dass Gott die Schöpfung gut gemacht hat, und blasphemisch die Schöpfung schlecht nennt, so lasse er sich eines Besseren belehren oder ist abzusetzen. Und noch davor, zu biblischen Zeiten, schreibt Paulus im Timotheusbrief, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Sie werden sich betrügerischen Geistern und den Lehrern von Dämonen zuwenden, getäuscht von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Sie verbieten die Heirat und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass die, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Danksagung zu sich nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Und seit frühesten Zeiten kann keine katholische Ehe als unauflöslich bezeichnet werden, wenn sie nicht von den Eheleuten durch den Geschlechtsverkehr, den ehelichen Akt, vollzogen worden ist. Damit steht die katholische Kirche weit und breit, und das schon seit 2000 Jahren, als einzige Religion da, in der der Geschlechtsverkehr, also der Sex, zum Vollzug eines Sakramentes dazugehört. Und vielleicht nur eine Bemerkung am Rande, aber die immer wieder hervorgeholt wird. Viel geschmäht ist nämlich auch die Tatsache, dass junge Mütter bis vor 50 Jahren nach ihrer Geburt hinten in der Kirche zum Pfarrer kommen mussten, der sie aussegnete, damit sie wieder am Gottesdienst teilnehmen konnten, nachdem sie ein Kind zur Welt gebracht haben. Faszinierend ist, dass dieser Brauch erst als deutliches Anzeichen der Diskriminierung der Frau und der Sexualität gewertet wurde, als keiner mehr verstand, worum es eigentlich ging. Das Wort ausgesegnet bedeutet nichts anderes als, dass der Muttersegen der letzte Segen einer Reihe von mehreren Segenswünschen rund um die Geburt war. Von einem Priester sagt man nach seiner Weihe gelegentlich, dass er nun nach den Vorstufen der Diakonweihe ausgeweiht wurde. Aussegnung ist und bleibt ein Segensspruch, ein Gutheißen dessen, der gesegnet wird. Der Geschlechtsverkehr als Vollzug des Ehesakramentes, die Schwangerschaft, die Geburt, die Taufe und schließlich die Mutterschaft wird durch eine Reihe von Segenssprüchen durch den Priester begleitet und gutgeheißen. Dass manche Mutter glaubte, vor diesem letzten Segen nicht am Gottesdienst teilnehmen zu dürfen, ist dann allerdings ein Missverständnis und hat sicher zu dem Gefühl der Diskriminierung beigetragen, obwohl dieser angebliche Ausschluss nie zur Verkündigung der Kirche dazugehört hat. Wenn wir zusammenfassen und einmal zurückschauen auf die offizielle Theologie, für Leibfeindlichkeit gibt es da einfach keinen Platz. Apologetik, so nennt man die Kunst der Verteidigung. Und ich weiß nicht, ob ich sie gut beherrsche. Deswegen möchte ich einmal die historische Beweisaufnahme hiermit vorläufig abschließen. Da es mir weniger auf das ankommt, was irgendwer irgendwann einmal gesagt hat, viel wichtiger ist mir, wie die Kirche bis auf den heutigen Tag zur Geschlechtlichkeit und Sexualität des Menschen steht. Falls Sie, lieber Zuhörer, der Meinung sind, dass ich die angebliche Negativliste der leibfeindlichen Ausrichtungen der Kirche allzu leichtfertig übergehe, und die Sachlage doch eher zu Ungunsten der Kirche ausfallen würde, so können wir uns gerne per E-Mail weiter unterhalten. Für jetzt wird es erst einmal Zeit, dass wir zur Sache kommen. Kann denn Liebe Sünde sein? In Hafenstädten und Bahnhofsvierteln, so weiß man, stehen viele rote Lampen, das Rotlichtmilieu. Auch in Korinth, zur Zeit Jesu und kurz danach, auch Korinth war ein solches Hafenstädtchen. Und wenn auch damals wahrscheinlich keine roten Lampen in den Fenstern der Hafenkneipen standen, so sah es hinter diesen Fenstern wohl genauso aus wie in den 2000 Jahren danach. Dort in Korinth fand sich eine der ersten christlichen Gemeinden zusammen. Da ging es, ähnlich wie im Hafen, drunter und drüber. So sehr, dass Paulus sich gezwungen sah, einen Brief zu schreiben. Was meinen Sie wohl, was er schrieb? Vermutlich, das dürft ihr nicht, ich verbiete es euch. Aber nein, weit gefehlt. Er schreibt, alles ist euch erlaubt. Als Christen seid ihr freie Menschen von Jesus freigekauft und bestimmt in Freiheit zu leben. Allerdings fügt Paulus hinzu, nicht alles nützt euch. Und weiter, alles ist euch erlaubt, aber nichts soll Macht haben über euch. Das ist... Der Völkerapostel erlaube mir diese Bemerkung von Paulus sehr schön formuliert. Es geht im Christentum nämlich niemals um Gebote, die ihren Grund allein auf der Tatsache haben, dass Gott sie aufgestellt hat. Gebote sind nicht deshalb Gebote, weil es sie gibt. Gebote sind da, um etwas Wertvolles zu schützen, damit es nicht missbraucht, zerstört oder übergangen wird. Ein Mann und eine Frau, die mal eben das schnelle Vergnügen von Sex außerhalb der Ehe mitnehmen, haben vielleicht den Eindruck, frei zu sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Kirche leugnet nicht den Reiz von unerlaubtem Sex. Ja, es fühlt sich wahrscheinlich gut an. In der Fantasie dann noch mehr als in der Realität. Ja, es kann aufregend sein. Doch dieses schnelle Vergnügen ist leer und dumm im Licht der Konsequenzen, die es für Seele, Körper und Gefühle hat. Christliche Moral ist kein Gefängnis, sondern eher wie ein Mittelstreifen auf der Fahrbahn. Eine durchgezogene Linie kann niemand davon abhalten, darüber zu fahren. Und sie schützt auch nicht vor verrückt gewordenen Kamikaze-Fahrern. Ein Mittelstreifen ersetzt auch keinen Führerschein und kein aufmerksames Fahren. Er ist einfach nur eine Richtschnur, an der wir erkennen können, wo der richtige Gebrauch aufhört und es beginnt, gefährlich zu werden. Kein vernünftiger Autofahrer würde die durchgezogene Linie oder sogar den ausgebauten Mittelstreifen auf einer Autobahn als Beschneidung seiner Freiheit ansehen. Genauso wenig wollen die Gebote der katholischen Kirche einengen und Freiheit beschneiden, sondern helfen, die Spur zu halten und dadurch zu lieben und Freude zu haben, ohne sich und andere zu schaden. Paulus schreibt nochmal: Alles ist erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Nichts soll mich von Gott trennen. Das ist der Grund, weswegen sich die Kirche verpflichtet sieht, ins Schlafzimmer der Menschen hineinzureden. Sie möchten deren Beziehungsfähigkeit bewahren. Aber, und das ist wohl die entscheidende Frage, wieso soll mich das, was die katholische Kirche als Sünde bezeichnet, unglücklich machen, an meiner Beziehungsfähigkeit irgendwelchen Schaden verursachen? Diese Einteilung in sündige Liebe und in gute Liebe oder in sündigen Sex und guten Sex sei doch, so hört man, total überholt und entspricht nicht mehr dem, was wir heute über Sex wissen. Ich frage mal ganz einfach, ja, was wissen wir denn über Sex? Wir haben ihn biologisch und soziologisch erforscht und werden ruckzuck aufgeklärt, wie was geht. Aber wissen wir denn noch, was das ist? Sex? Sex, so sagt man, ist die Kurzform des Wortes Sexualität. Allerdings ist das Wort Sex nicht nur kürzer, sondern verkürzt auch dessen, was damit gemeint ist. Während Sex meistens nur den Geschlechtsverkehr meint, ist Sexualität ein viel umfassenderer Begriff. Er beginnt mit dem ersten Augenkontakt, dem Knistern zwischen zwei Menschen, geht über Zärtlichkeiten wie Umarmungen, Küsse und körperliche Nähe, beschreibt aber auch das geistige und psychische Spannungsfeld zwischen den Geschlechtern und endet noch lange nicht bei dem, was allgemein als Höhepunkt bezeichnet wird. Alles das ist Sex bzw. Sexualität. Das sieht übrigens auch unser Rechtssystem in Deutschland so. Immerhin kann auch schon eine unanständige Berührung oder ein aufgezwungener Kuss den Straftatbestand der sexuellen Belästigung und auch des sexuellen Missbrauchs erfüllen. Weil Sex eben nicht nur eine bestimmte Handlung ist. Sex ist eine Sprache. Unser Körper, so wissen Kommunikationsforscher schon seit langem, spricht seine eigene Sprache. Ja, man kann vielleicht sogar sagen, dass unser Körper selbst seine höchste Bedeutung bekommt als Ausdrucksmittel der Seele, sozusagen als dessen äußere Seite. Das kennen wir aus fast jeder Alltagssituation. Schon lange bevor uns der Freund gesagt hat, dass er ein Problem hat, haben wir es ihm schon angesehen. Sein Körper hat ihn verraten. Oder da mag uns Opa noch so oft beteuern, dass es ihm blendend gehe, wir sehen ihm an, dass eher das Gegenteil zutrifft. Unser Körper spricht eine Sprache. Das heißt, sie besteht aus Zeichen und Symbolen, die wir zum Teil ganz intuitiv können und zum Teil erst lernen müssen. Es gibt in fremden Ländern fremde Sprachen, auch für unseren Körper. Das wird jeder einmal erfahren, der versucht, in China einen Vertrag per Handschlag zu schließen. Probier das lieber nicht aus. Unser Körper spricht eine Sprache, das heißt auch, dass wir damit aber auch lügen können. Wir können so tun, als ob. Ein gut geschulter Verkäufer wird genauso wie ein echter Schauspieler nicht nur seinen Text beherrschen, sondern auch seinen Körper. Beides, das gesprochene Wort und der Körperausdruck, muss zu dem passen, was als Gefühl gerade ausgedrückt werden soll. Ansonsten ist man entweder ein schlechter Schauspieler oder ein ehrlicher Verkäufer. Sexualität ist die Sprache, die äußere Form der Liebe. Genauso wie das gesprochene Wort. Wir wollen nicht nur sagen, ich mag dich, sondern es auch zeigen. Nicht nur im sexuellen Bereich empfinden wir das gesprochene Wort ohne den dazugehörigen körperlichen Ausdruck als arm und ungenügend. Aber gerade im Bereich der Beziehungen, wo Sympathie und Zuneigung, Liebe und Leidenschaft eine Intensität erreichen, dass sie sich kaum noch in Worte fassen lassen, brauchen wir etwas, das über bloße Wortklaubereien hinausgeht. Unseren Körper. Er spricht immer noch die ehrlichste, unmittelbarste und intensivste Sprache. Probiert es doch mal aus. Wie leicht fällt es, auch vor anderen jemandem zu sagen, ich finde dich überragend. Und wie schwer fällt es, uns zu einem anderen zu verneigen oder sogar zu knien. Vor allem, wenn andere zuschauen. Das liegt daran, dass Worte leicht gemacht sind. Der Körper aber meint fast immer, was er sagt. Sex ist eine Sprache. Sex ist eine Sprache, also bloß ein Medium? Ja, tatsächlich. Sex ist kein Selbstzweck. Es dürfte für jeden Menschen eine derbe Ernüchterung sein, wenn nach einer wunderbaren Nacht der Partner sagt, das war sehr schön mit dir, das, was wir getan haben, war total klasse, aber du bist mir eigentlich ziemlich egal. Nein, Sex im umfassenden Sinne, nicht nur der Geschlechtsverkehr, verkümmert vollkommen, wenn er praktiziert wird, um ihn zu praktizieren. Wenn man es einfach nur tut, weil man Spaß an der Sache hat. Sex wird erst dann zu einem Erlebnis, einem Ereignis, das Leben verändern und Leben stiften kann, wenn er eine Sprache ist, die nur einem einzigen Zweck dient, Liebe auszudrücken. Die Liebe aber, die durch deinen Körper ausgedrückt wird, dient keinem Zweck. Die Liebe ist sich selbst genug. Sex ist eine Sprache, mit der ich meine Liebe ausdrücke? Naja, dann ist in Ordnung. Ich mag dich, also lasst uns anfangen. Stopp. Langsam. Liebe und Zuneigung ist nicht nur ein Schalter, den man von 1 auf 0 schaltet oder von 0 auf 1. Liebe und Zuneigung spielt sich in ganz vielen Abstufungen ab. Man mag mit Sicherheit nicht seine große Liebe genauso wie seinen Großonkel August. Und es gibt verschiedene Formen der Zuneigung, die auch genauso verschiedene Ausdrücke braucht. Verschiedene Formen, diese Zuneigung auszudrücken, gilt nicht nur für eine ganze Palette von Personen und Dingen, die man mag. Angefangen vom netten Geschichtslehrer, einer Zuneigung für einen Dackel oder der Vorliebe für Erdbeereis, sondern auch für die Entwicklung einer Beziehung zu ein und derselben Person, die sich auch von ganz klein bis ganz groß entwickeln kann. Der angemessene zärtliche Ausdruck hängt ganz entscheidend von der Beziehungsstufe ab, auf der man sich befindet. Und jede Stufe hat einen eigenen körperlichen Ausdruck und auch einen Ausdruck im gesprochenen Wort. Und es gibt ein Maximum. Und weil ich nicht mehr geben kann als mich selbst ganz hin körperlich und ich keine größeren Worte finden kann als ich liebe dich, dich und dich allein und dich für immer, sollte ich mit diesen Worten und auch mit diesem körperlichen Ausdruck sparsam sein. Warten, bis es wirklich an der Zeit ist. Bis meine Liebe groß genug ist. Deswegen sollte man vielleicht unterscheiden, dass es eine Größe und eine Intensität einer Beziehung geben kann. Intensiv kann auch schon die einfachste und kleinste Stufe sein. Man hat sich gerade frisch verliebt und will es dem anderen noch gar nicht mal richtig zeigen und hat schon Schmetterlinge im Bauch und vielleicht in einer Intensität, die sich später nicht mehr wieder einstellt. Die Größe einer Beziehung hängt davon ab, was bin ich bereit, für meine Geliebte, für meine Liebe zu geben. Umfasst sie nur einen Teil meines Lebens? Vielleicht nur einen gewissen Zeitabschnitt in meinem Tagesablauf? Oder bin ich bereit, alles, was ich einem Menschen geben kann, auch diesem Menschen zur Verfügung zu stellen? Erst dann, wenn ich sage, größer kann meine Liebe nicht mehr werden, darf ich auch zu den höchsten Ausdrücken greifen. Die Intensität, die mag schon am Anfang auf einem Maximum gewesen sein. Und ich hoffe und wünsche es allen Paaren, dass sie sich immer wieder zu neuen, tiefsten, intensivsten Augenblicken hinaufschwingen kann. Ein echter Mangel und sogar eine Art von kultureller Beschränktheit ist es, wenn jemand von Anfang an einen zu kleinen Wortschatz hat. Das gilt auch für unsere körperliche Ausdrucksfähigkeit. Im sogenannten viktorianischen Zeitalter, also dem 19. Jahrhundert in England, verbannte die Gesellschaft sämtliche Zärtlichkeiten nur in die Ehe. Vorher waren weder Küsse noch Berührungen oder eindeutige Blicke erlaubt. In diese Richtung scheint mir auch der ganz am Anfang schon erwähnte Joshua Harris zu gehen, der seine Frau zum ersten Mal am Hochzeitstag geküsst hat. Allerdings ist er doch nicht ganz so radikal wie die öffentliche Meinung im prüden England zur Zeit der Königin Victoria, als es für Unverheiratete noch nicht einmal erlaubt war, gemeinsam spazieren zu gehen. Naja, schauen wir auf jeden Fall einmal eine Stufenleiter der Beziehungen, der Beziehungsstufen und der Ausdrücke an, dann fallen in einer solchen Zeit komplett alle unteren Stufen weg. Wie soll sich da eine Beziehung entwickeln? Wie will man noch zeigen, dass man inzwischen mehr empfindet als nur Sympathie, aber vielleicht noch etwas weniger als schon Liebe, etwas mehr als Verliebtheit? Hier herrscht ein regelrechter Sprachmangel. Der Wortschatz ist einfach zu gering. Eine Beziehung, in der ich weder durch das Wort sagen kann, ich mag dich, noch durch meine Körpersprache diese Sympathie mitteilen kann, eine solche Beziehung steht auf wackeligen Füßen. Natürlich kann man sich andere Ausdrucksmittel einfallen lassen. Man kann sich Briefe schreiben. Ihr müsst mal lesen, was für Liebesbriefe gerade im viktorianischen Zeitalter geschrieben wurden. Na klar, dafür blieb dann ja auch viel Zeit, wenn man sonst nichts tun konnte. Man kann Lieder komponieren und sich gegenseitig vorsingen. Man kann neu entdeckte Sterne umbenennen oder sich einen Quadratkilometer auf dem Mond kaufen und ihn auf den Namen der heimlichen Liebe taufen. Aber wir sind uns einig, das ersetzt nicht wirklich die verloren gegangene Sprache. Das ist alles wunderbar, aber zu wenig, wenn man sich nicht in die Augen sehen darf. Gut, vermeiden wir also den rechten Straßengraben, in dem uns fast alle Ausdrucksmittel genommen werden. Wenn wir aber das Steuer herumreißen, sollten wir es nicht zu heftig tun, denn es gibt auch den linken Straßengraben. Und in dem ist es auch nicht viel gemütlicher. Denn auch eine sexuelle Enthemmung führt zu einem Sprachmangel. Allerdings auf der anderen Seite, der Stufenleiter der Beziehung. Klar, wenn ich bereits sämtliche Variationen der Sexualität mit meinem Geschlechtspartner ausgeübt habe und erst anschließend eine gewisse Sympathie für ihn entdecke, wie will ich die dann noch ausdrücken? Welche Ausdrucksformen habe ich denn noch für so etwas wie Zuneigung, Freundschaft und Liebe, wenn ich schon alles gegeben habe? Das ist auch tatsächlich zum Teil so gewesen in bestimmten geschichtlichen Epochen. Während das viktorianische Zeitalter eher das Zeitalter des Sprachmangels auf der unteren Seite der Skala war, ist zum Beispiel die Hippie-Bewegung der 60er und 70er Jahre für ihre sexuelle Enthemmungen bekannt. Sprachmangel auf der anderen Seite. Allerdings, wir leben nicht mehr in der Zeit der Flower Power People. Aber das Problem der verwirrten Sprache existiert auch heute noch. Wir verwenden viel zu oft und zu früh zu viele Superlative. Was ich damit meine, kann ich gut illustrieren, indem ich, das habe ich vor einiger Zeit mal gelesen, auf ein 9-jähriges Mädchen verweise, das dem berühmten Schriftsteller und Literaturprofessor in Cambridge, Clive Staples Lewis, einmal ihren ersten selbstverfassten, Anführungszeichen, Roman geschickt hat. Nun wartet sie ganz gespannt auf die Meinung des Professors und tatsächlich, es kommt eine richtig ernsthafte Literaturkritik. C.S. Lewis weist sie dabei unter anderem darauf hin, dass sie nicht so viele Superlative benutzen sollte. Er schreibt, wenn du schon bei der ersten Landschaftsbeschreibung vom schönsten Baum und wunderbarsten See und einem Himmel so blau wie sonst nichts auf der Welt sprichst, dann fehlen dir später im Roman die Worte, um etwas noch Schöneres auszudrücken. Du nimmst dir die Möglichkeit, dich noch zu steigern. Schreib nicht, dass deine Hauptperson im Roman den schönsten Tag in ihrem ganzen Leben erlebt hat, denn weißt du, was noch kommt? Sie ist ja noch jung und wird hoffentlich noch viel erleben, das noch schöner ist. Soweit das Zitat von C.S. Lewis. Nun, das gilt auch für unsere Liebesbeziehung. Wenn wir schon nach wenigen Monaten unserer Liebe mit Wort und Tat die wertvollsten Ausdrucksmöglichkeiten gestatten, wie sollen wir uns dann noch steigern? Wir nehmen dem Roman unseres Lebens jede Spannung. Und manchmal ist gerade das der Tod einer Liebesbeziehung. Es gibt keine Entwicklung mehr. Werden wir konkret. Vielleicht ist eine Liebe im Moment sehr groß. Und man ist sich sicher, dass das die größte Liebesgeschichte ist, die man bisher erlebt hat. Und deshalb will man nicht länger mit dem warten, was Ausdruck der größten Liebe ist. Aber ist man denn wirklich sicher, dass die jetzige Liebe nicht nur die größte des bisherigen Lebens ist, sondern auch die größte Liebe, die jemals passieren kann? Was wird wohl sein, wenn man eine noch größere Liebe entwickelt oder einer anderen noch größeren Liebe begegnet? Entweder also zu der jetzigen oder auch zu einer anderen Person. Dann fehlen einem plötzlich die Worte und schließlich auch die Handlungen und man wird sprachlos. Ja, meiner Meinung nach ist es sogar noch schlimmer. Wenn man alle seine Superlative schon benutzt hat, dann wird man nicht nur einer weiteren Steigerung nicht mehr ausdrücken können. Ich glaube, dass man dann sogar zu einer weiteren Steigerung nicht mehr in der Lage sein wird. Wenn man nichts mehr zu sagen hat, wenn man ein einmaliges Gefühl nicht mehr ausdrücken kann, dann wird man stumm. Liebe gibt es allerdings nur, wenn sie auch mitgeteilt wird. Ausdrucksunfähige Menschen sind beziehungsunfähige Menschen. Beziehung ist nämlich ihrem Wesen nach Mitteilung und Ausdruck. Eine nicht mehr ausdrückbare Beziehung ist nicht existent. Hüte also deine Sprache. Sie ist zu wertvoll. Oder, um mit der Kirche im Klartext zu reden, pass auf deine Sexualität auf. Sie ist Gottes geniale Gabe. Mach sie nicht kaputt. Letztlich ist das, was wir gerade gehört haben, der Grund dafür, dass die katholische Kirche zum Beispiel im Gegensatz zur evangelischen Kirche die Ehe als ein Sakrament ansieht. Sakramente sind nämlich nicht nur Heilszeichen, sondern sie vermitteln und bewirken das Heil. Das ist das Wesen eines jeden Sakramentes. Natürlich liefern die Sakramente das Heil nicht wie ein Automat, bei dem man einfach nur auf die richtigen Knöpfe drücken muss. Das Bemühen des Menschen ergänzt die Wirkung der Sakramente. Im Zusammenwirken von Mensch und Gott gewinnen wir das ewige Heil. Heil, ewiges Heil. Wahrscheinlich sind diese seltsamen Begriffe und die Tatsache, dass viele sich darunter nichts mehr vorstellen können, der Grund dafür, dass sowohl die Sakramente, aber auch die Religion insgesamt überflüssig erscheint. Heil, ewiges Heil, brauche ich nicht. Dabei ist dieser Begriff leicht zu übersetzen. Heil meint nämlich nichts anderes als die wunderbare von Liebe erfüllte Beziehung zu Gott und all seinen Geschöpfen. Weil wir nicht mehr wirklich heil sind, fallen unsere Beziehungen nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Menschen in dieser Welt so schwer und misslingen immer häufiger. Und dabei sehen wir uns alle danach, ganz und gar zu lieben und geliebt zu werden. Jetzt wird auch deutlich, warum das Sakrament der Ehe eines der rundesten Sakramente ist. Denn bei der Ehe wird nicht nur durch ein Zeichen, wie zum Beispiel durch eine Salbung oder eine Waschung, etwas an meiner Gottesbeziehung verändert, sondern das Zeichen ist selbst eine Beziehung. Das äußere Zeichen, dem Gott sich verbirgt, ist bei der Ehe nicht Brot, nicht Wein, nicht Salbe oder Wasser, sondern die Liebe selbst. Vielleicht einen kurzen Exkurs, Klammer auf, wir unterscheiden bei den Sakramenten zwischen Materie und Form. Bei der Taufe ist die Materie zum Beispiel das Wasser und die Form die gesprochene Taufformel. Deshalb meinen manche, die Materie sei immer etwas Materielles, also etwas Sichtbares. Aber das stimmt nicht. Die Materie des Ehesakramentes ist der Ehekonsens, also die Liebe und nicht etwa die Ringe. Klammer zu. Gott verbirgt sich also in der Liebe der Eheleute, was schon fast kein Verbergen mehr ist. Deshalb ist die Ehe auch ein Sakrament von besonderer Strahlkraft. Indem sich zwei Menschen trauen, eine Beziehung zueinander einzugehen, verbessert Gott ihre Beziehungsfähigkeit, sodass sie auch in ihrer Gottesbeziehung wachsen. Wenn wir noch bedenken, dass dieses Trauen, Vertrauen und Wachsen auch eine Ausstrahlung auf die Welt hat, können wir eine dreifache Wirkung erkennen. Erstens, zwei Menschen wagen eine Liebesbeziehung zueinander, die Gott trägt, schützt und erfüllt. Zweitens, darüber hinaus gibt das Sakrament der Ehe eine Ausrichtung. Die Liebe des einen Ehepartners soll den anderen befähigen und bestärken, in seiner Liebesfähigkeit zu wachsen. Dem Ehepartner gegenüber, anderen Menschen, aber eben auch Gott. Gott befähigt die Eheleute, einander in den Himmel zu helfen. Und drittens, schließlich offenbart Gott in der Liebe dieser Menschen, was er sich von allen Menschen erhofft und allen Menschen anbietet, nämlich eine eheähnliche Liebesbeziehung. Diese drei Punkte möchte ich noch einmal ein bisschen entfalten. Erstens nochmal, wir trauen uns und Gott traut uns. Die erste Wirkung ist die augenfälligste. Manche Brautpaare betonen, dass sie in der Kirche für ihre Ehe den Segen erwarten. Es gibt ja das Sprichwort, und an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist sehr verständlich und auch gut. Denn auch dann, wenn beide Brautleute sich in ihrer Entscheidung absolut sicher sind, bleibt die Ehe ein Wagnis. Keiner weiß, was im gemeinsamen Eheleben passieren wird, welche Probleme sich ergeben und wie weit die Liebe reicht, um sie zu meistern. Diese Unkenntnis der Zukunft ist vielleicht auch ganz gut so. Manchmal schrecken wir ja vor großen Herausforderungen zurück, obwohl wir sie eigentlich meistern könnten. Da Gott die nötige Kraft aber nicht im Voraus gibt, sondern erst dann, wenn wir sie brauchen, würden wir dann vielleicht niemals die Herausforderung des Lebens annehmen, wenn wir wüssten, was alles kommen wird. Und somit könnten wir auch nicht daran wachsen. Wenn wir nicht wissen, was da kommen wird, schauen wir auf die Ehe unserer Freunde, Verwandten und Bekannten. Dort zeigt sich leider, dass viele Ehen vorzeitig aufgelöst werden und deshalb kommen vielleicht Zweifel auf. Überfordert die Ehe uns vielleicht? Kann ein Mensch überhaupt so ein gewagtes Versprechen abgeben? Ich will dich lieben alle Tage deines Lebens? Eigentlich kann das nur Gott versprechen. Und im Sakrament verspricht er es auch, durch den Mann und durch die Frau, und sagt, ich will dich lieben in guten und in bösen Tagen, und spricht auch gleichzeitig beiden Brautleuten die Liebe zu, dieses Versprechen zu erfüllen. Gott gibt das Versprechen ab, dass er den Eheleuten immer die Gnade geben wird, ihre Ehe leben zu können. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie es versuchen. Und auch wollen. Auch wenn der Kampf um die Liebe des anderen vielleicht sogar eine vorübergehende Trennung bedeutet, das gegenseitige Wachsen und Wachsen lassen in der Heiligkeit und Beziehungsfähigkeit bedarf manchmal seltsamer Umwege und ist selten leidfrei. Aber selbst dann können wir darauf vertrauen, dass diese Wege und Umwege von Gott begleitet sind und Gott uns schließlich wieder zusammenführt. So ist die erste Wirkung des Sakramentes die Stärkung der Ehe, eine der Hauptgründe, kirchlich zu heiraten. Gott möge der Dritte im Bunde sein, er die Quelle unserer Liebe. Solange er zugegen ist, solange hat die Liebe Luft zu atmen. Bedenkt aber, die kirchliche Eheschließung ist keine selbstwirksame Garantie für die ewige Haltbarkeit dieser Beziehung. Gott verspricht in jedem Sakrament, nicht anstelle des Menschen zu wirken, sondern mit ihm zusammen. Wer auf dieses Versprechen baut, wird Gottes schützende Hand erfahren. Wer dagegen nicht glaubt, dass Gott in seiner eigenen Ehe wirkt, der wird sich die Fortführung der Ehe, die er dann alleine zu verantworten hat, möglicherweise irgendwann nicht mehr zutrauen und auch scheitern. Gott dann daran die Schuld zu geben, heißt, den verantwortlich zu machen, der als erster vor die Tür gesetzt wurde. Aber das Ehesakrament ist nicht nur ein Abo für die tägliche Gnadenlieferung zur Eheführung, inklusive der Verpflichtung zur Mitwirkung. Es ist mehr. Es ist das Versprechen, sich für den Ehepartner in den Liebesdienst Gottes zu stellen. Und damit kommen wir zu zweitens. Die Ehe erhebt, die Liebe verleiht Flügel. Viele Menschen, einigen davon bin ich schon persönlich begegnet, halten nämlich die eheliche Gemeinschaft nur für ein Produkt der Evolution. Die Ehe diene der Aufzucht von Nachkommenschaft und der Haltung der Art. Dass der Hochzeit eine Zeit der Auswahl und der Werbung vorangehe, stelle nur sicher, dass von den egoistischen Genen, so sagen einige, nur die zur Vermehrung zugelassen werden, die attraktiv verpackt sind. Nicht umsonst weisen die Vertreter dieser Ansicht darauf hin, dass wir meistens das als schön empfinden, was auf Wohlstand, Reichtum, körperliche Gesundheit und Gebärfreudigkeit hinweist. Viele Ähnlichkeiten zwischen dem menschlichen und tierischen Verhalten bei der Brunft, der Paarung, der Brut und der Aufzucht von Nachkommenschaft scheinen diese Ansicht zu bestätigen. Der Mensch sei nichts anderes als ein Produkt der Evolution und eine gute Genreproduktionsmaschine. Das ist zwar materialistisch, aber natürlich auch korrekt. Teilweise. Wir sind ja auch aus Materie gebaut und haben eine nicht zu unterschätzende materielle Komponente in uns. Aber wir sind nicht nur Materie, sondern haben auch Geist. Und dieser Geist in uns macht uns gottfähig und gleichzeitig liebefähig. Aber der Geist in uns ist geschwächt und manchmal nicht ausreichend in der Lage, sich über die materiellen Gesetzlichkeiten zu erheben und sie auch gleichzeitig zu gestalten. Wir verlieren immer wieder den Kontakt, die Verbindung zu Gott und unsere Fähigkeit, wahrhaft zu lieben. Deshalb gibt es die Sakramente im Allgemeinen und deshalb gibt es das Sakrament der Ehe im Speziellen. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Gnade, knüpft Gott nicht nur eine Beziehung zu unserer gebrochenen Existenz, sondern stärkt, heilt und erhebt uns. Die Liebe Gottes, vermittelt durch den Ehepartner, gibt uns die Kraft, uns aufzuschwingen und zu geistigen und liebenden Höheflügen zu gelangen, die sich ein Evolutionist niemals erklären kann. Das Wichtigste dabei ist, uns zu gottähnlicher Liebe zu führen. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Und Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, das Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Nicht der Mann ist das Abbild Gottes und auch nicht die Frau, sondern erst als Mann und Frau sind beide ihm ähnlich. In ihrer unbedingten Liebe und Sorge füreinander werden die Menschen, wie Gott sie haben wollte. Es mag für viele Menschen enttäuschend sein, dass Gott sich ihnen nicht in Glanz und Glorie offenbart und sie durch seine überwältigende Erscheinung zum Glauben führt. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt. Er nimmt uns Menschen in den Dienst, auch in den Dienst, ihn selbst zu erfahren. Dieses In-Dienst-Nehmen geschieht für alle Menschen in der Taufe, indem wir zum allgemeinen Priestertum berufen und befähigt werden. Aber wir können uns in diesem Dienst selbst überbieten, indem wir beschließen, zum Realsymbol für die Liebe Gottes zu werden. Entweder indem wir Priester werden oder indem wir heiraten. Im Gegensatz zu den Eingangssakramenten, also Taufe, Firmung und auch Eucharistie, stärken uns diese beiden Standessakramente, also Priesterweihe oder die Ehe, nicht nur in der persönlichen Gottesbeziehung, sondern versetzen uns vor allem in die Lage, andere zu stärken. Wie der Priester aus Liebe zu den Menschen bemüht ist, seine Gemeinde in den Himmel zu helfen, nehmen die Eheleute genau diesen Dienst wiederum aus Liebe füreinander an. Die Standessakramente verleihen die dazu nötige Gnade. Durch diese Sakramente sind Priester und Eheleute nun imstande, einander die Liebe Gottes zu schenken. In Amerika ist es zum Teil üblich, zur Eheschließung sogenannte Eheversprechen in ein kleines Büchlein zu schreiben und es dem Ehepartner feierlich zu überreichen. Darin stehen dann Dinge wie, ich verspreche, ich werde dich niemals an deiner Berufsausübung hindern oder ich werde niemals deinen Geburtstag vergessen. Ich will dir zuliebe nicht mehr Alkohol trinken, als ich vertrage. Ich werde niemals schlecht über dich reden und so weiter. Das ist der tiefere Sinn der 10 Gebote. Sie sind Eheversprechen. Korrekt übersetzt müssten sie also nicht heißen, du sollst oder auch nicht du wirst, sondern weil ich dich, Gott, liebe, werde ich niemals lügen, niemals stehlen und die Ehe heilig halten. Ich werde keinen anderen Gott neben dir haben, denn ich liebe dich und ich werde deinen Namen ehren und deinen Wochentag. Der Gedanke, dass der Bundesschluss am Sinai dem Ehebund gleicht, ist keine neue Erkenntnis. Für die Juden war die Form des Bundesschlusses immer schon eindeutig als Ehevertrag erkennbar. Nur für uns Christen ist diese Erkenntnis mit der Zeit etwas in den Hintergrund geraten. Vor allem also die letzten beiden Gebote, du sollst nicht begehren, oder besser übersetzt, ich werde nicht begehren, ergeben nur einen Sinn, wenn die Gebote insgesamt als Eheversprechen aufgefasst werden. Einem Polizistengott ist es egal, ob wir uns danach sehnen, über die rote Ampel zu fahren, Hauptsache wir tun es nicht. In einem Eheversprechen ist aber, weil ich dich liebe, werde ich auch meine Gedanken hüten und nichts von dem begehren, was dich traurig macht, ein durchaus angemessener Vorsatz. Nach dem ersten Bundesschluss am Sinai, mit der Übergabe der 10 Gebote als Eheversprechen, hat es in Jesus Christus einen zweiten Bund gegeben. Und bei diesem ist der Vergleich zur Ehe noch viel intensiver hervorgetreten. Jesus spricht immer wieder vom Hochzeitsmahl, vom Himmel als der Hochzeit, von sich selbst als dem Bräutigam und dem Volk Israel der Kirche als die Braut. Auch durch die Briefe der Apostel und der gesamten christlichen Literatur zieht sich dieser Gedanke. Gott wirbt um uns in bräutlicher Liebe und unser Heil zu finden heißt so viel, die Hochzeit zu feiern mit Gott. Irgendwo, ich habe keine Ahnung mehr, wo genau, habe ich den Satz gelesen, das Leben der Christen ist die einzige Bibel, die die Welt noch liest. Das gilt ganz besonders für die gelebte Liebe der Eheleute. Mir als Priester hören jedoch nur die zu, die sich zu einer meiner Predigten zusammenfinden oder diesen Vortrag hören. Mal mehr, mal weniger freiwillig. Aber Eheleute predigen der Welt und die Welt hört zu. Die Welt schaut hin. Und sie fühlt sich nicht belehrt oder bevormundet, sondern bei einer guten Predigt, sprich einer wahrhaftigen Liebe, ermuntert, vielleicht auch beflügelt und ermutigt. Auch hierin zeigt sich, dass die Eheleute Priester für die Welt sind und eben auch Prediger für die Welt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.